Denke daran, was der Allmächtige kann, der dir mit Liebe begegnet. Wir sind ja momentan in einer Reihe, in einer Reise durch das Johannesevangelium. Und das, was wir da gerade gesungen haben, ist genau der Grund, warum Johannes sein Evangelium schreibt. Johannes möchte mit seinem Evangelium im Kern nur eines: Er will uns zeigen, wer Jesus wirklich ist. Durch die Zeichen, die er beschreibt, durch das, was der Allmächtige kann. Es geht ihm nicht nur darum, Theologie zu vermitteln oder Wissen weiterzugeben. Sein Ziel ist, dass in uns Glaube entsteht. Dass wir Jesus vertrauen und dadurch echtes Leben finden, eine lebendige Beziehung zu Gott. Und wir sind ja gerade so in diesem Abschnitt, es gibt verschiedene Abschnitte in dem Evangelium von Johannes, wo Jesus öffentlich auftritt und eben seine Zeichen und Wunder tut. Und wir sehen da auch so einen wunderbaren Fluss durch die Kapitel durch. Wir waren in Kapitel 8, falls ihr euch erinnert, wir hatten die Frau, die beim Ehebruch verurteilt wurde. Und Jesus sagt dann: Geh hin und sündige nicht mehr. Und was dann danach kommt in Kapitel 8, ist dieses bekannte Wort: Ich bin das Licht der Welt. In Kapitel 9, da waren wir letzte Woche, ging es dann um den Blinden, der von Jesus sein Augenlicht wiederbekommt. Und anschließend begegnet ihm auch dieses Licht der Welt und er bekommt auch sein geistliches Augenlicht und sagt: Ich glaube, Herr. Jesus kommt in sein Volk, das ungläubige Israel, und zieht Menschen zu sich, damit sie an ihn glauben und dadurch geistliches Sehvermögen bekommen. Und wenn sie dann einmal geistlich sehen, dann gehören sie zur Herde Jesu Christi. Und deshalb geht es in unserem Kapitel 10, was wir uns heute anschauen, ganz logisch weiter. Jesus beginnt sich als den guten Hirten zu beschreiben. Und dieser Mann, der aus der Finsternis herausgerissen wurde, steht nun in der Herde Jesu Christi. Und deswegen ist es natürlich super passend, dass Johannes in Kapitel 10 genau diese Worte festhält: Jesus ist der gute Hirte. Und da haben wir auch letzte Woche aufgehört, wenn ihr euch erinnert, mit Psalm 23. Da geht es genau um diesen guten Hirten. Den hat Chris vorgelesen bei aller seiner theologischen Ausbildung. Ich möchte ihm nicht zu nahe treten, aber der Schafexperte hier, so wie gestern der Aaron sagen konnte: Der geborene Redner bin ich, so stelle ich mich hier hin und sage: Der geborene Schafexperte bin ich. Warum, kann ich euch auch beweisen. Mein Nachname Schöps heißt, könnt ihr gerne nachschlagen, kastriertes männliches Schaf. Ich glaube, das habe ich hinlänglich bewiesen, dass das nicht so ist. Und heute kommen wir eben in der Johannesreihe zum Kapitel 10. Und das ist so ja das Schafkapitel schlechthin in der Bibel. Wie alle Kapitel im Johannes ist relativ lang. Ich habe mal alles rausgestrichen, was nicht von Jesus gesagt wird. Das heißt, das sind jetzt, was wir lesen, die Ausschnitte, die Jesus sagt. Geht los mit: Wahrlich, wahrlich, heißt im Griechischen Amen, Amen. Da wird was besonders betont, was jetzt kommt. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer nicht durch die Tür in die Schafhürde hineingeht, sondern anderswo hineinsteigt, der ist ein Dieb und ein Räuber. Wer aber durch die Tür hineingeht, ist der Hirte der Schafe. Diesem öffnet der Türhüter und die Schafe hören auf seine Stimme. Und er ruft seine eigenen Schafe beim Namen und führt sie heraus. Und wenn er seine Schafe herausgelassen hat, geht er vor ihnen her und die Schafe folgen ihm nach, denn sie kennen seine Stimme. Einem Fremden aber folgen sie nicht nach, sondern fliehen vor ihm, denn sie kennen die Stimme der Fremden nicht. Wahrlich, wahrlich, Achtung, ich sage euch, ich bin die Tür für die Schafe. Alle, die vor mir kamen, sind Diebe und Räuber, aber die Schafe hörten nicht auf sie. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er gerettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu töten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen und bin den Meinen bekannt. Gleich wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne. Und ich lasse mein Leben für die Schafe. Und ich habe noch andere Schafe, die nicht aus dieser Schafhürde sind. Auch diese muss ich führen. Und sie werden meine Stimme hören. Und es wird eine Herde und ein Hirte sein. Darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, damit ich es wieder nehme. Niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir aus. Ich habe Vollmacht, es zu lassen und habe Vollmacht, es wieder zu nehmen. Diesen Auftrag habe ich von meinem Vater empfangen. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir nach. Und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters reißen. Ich und der Vater sind eins. Die damaligen Hörer dieser Worte hatten gegenüber uns den Vorteil, dass sie sofort diese Bilder verstanden haben, um die es geht. In der damaligen Zeit war es ja so, da wurden verschiedene Schafherden von verschiedenen Hirten nachts gemeinsam in einem Pferch, wie es wohl heißt, untergebracht. Und dieser Pferch hatte nur eine einzige Tür. Und dort saß ein Torhüter, der während der Nacht eben wachte und natürlich nur den rechtmäßigen Hirten einließ. Und dann am Morgen kam dann nacheinander jeder Hirte zum Pferch, ging durch, ging hinein, rief seine Schafe und diese erkannten seine Stimme. Und obwohl da viele, viele Schafe durcheinander standen, folgten dann nur seine eigenen. Brauchte keine irgendwelchen äußeren Markungen oder Brandmale, die Stimme war genug. Und Räuber und Diebe wurden natürlich nicht hineingelassen und die kamen nicht durch die Tür, sondern versuchten dann über die Mauer reinzukommen. Und das ist natürlich unrechtmäßig und zeigt ihre böse Absicht. Und die Hörer des Textes hatten das im Hinterkopf. Wir nicht. Deshalb ist es immer wichtig, beim Lesen eines Textes auch zu schauen, an wen ist er eigentlich gerichtet. Vor 10 Tagen hat ja hier die Bible Study begonnen, herzliche Einladung, und war das auch so ein bisschen Teil des ersten Abends zu schauen, dass wir gucken, an wen geht denn ein Text. Und an wen geht es hier? Wenn man den Auftrag von Jesus, den ersten, anschaut, in Matthäus 15 heißt zum Beispiel, ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Petrus wiederum in Apostelgeschichte 3 bestätigt das dann, euch zuerst, hat Gott, als er seinen Knecht Jesus erweckte, ihn gesandt, um euch zu segnen. Jesus ist hier also in seinem Volk unterwegs. Und bereits in der gesamten Geschichte Israels im Alten Testament wird dieses Bild des Hirtens und der Schafe immer wieder und immer wieder verwendet. Und da steigen wir jetzt mal ein bisschen ein mit dem Spoiler-Alert gleich vorne raus. Das hat auch Relevanz für dein Leben und da kommen wir später dann dazu. Keine Sorge. Wenn man denkt, der da vorne erzählt jetzt was über die Geschichte Israels oder so, überrascht vielleicht etwas, wie ich da jetzt einsteige, aber ich bin nicht nur Schafexperte, ich bin auch selbsternannter Fußballexperte. Und da machen wir jetzt einen kleinen Exkurs in das Modell der 4 Phasen des Spiels. So kann man es einteilen, kommt von Louis van Gaal. Ich gehe jetzt auch nicht in der Tiefe drauf ein, aber es geht los. Man hat den Ball, man ist im Ballbesitz, alles unter Kontrolle, alles stabil, alles gut, man bestimmt, wie es vorangeht. Dann kommt aber irgendein unvorhergesehenes Ereignis, sei es ein schlechter Pass, eine Grätsche des Gegners. Es kommt zum Ballverlust und das führt zu Veränderungen. Es gibt Chaos, es gibt Unordnung, man muss sich neu sortieren. Es gibt einfach eine neue Situation. Das ist diese Phase 2. Und diese geht dann über in Phase 3, der Gegner hat den Ball. Es ist wieder so eine gefühlte Stabilität. Die Mannschaften wissen, was zu tun ist. Ist allerdings eine Stabilität, die man sich nicht unbedingt wünscht. Und dann kommt das nächste überraschende Ereignis. Man gewinnt den Ball zurück. Es ist wieder Veränderung, wieder Chaos. Die Dinge müssen sich ordnen und dann ist man wieder in der Wunsch, in der Idealposition. Man besitzt den Ball. Warum zeige ich das? Weil es, glaube ich, einen sehr, sehr ähnlichen Kreislauf gibt, wenn man sich die Geschichte Israels anschaut. Der Ausgangszustand ist, es gibt einen Hirten und die Schafe sind in der Herde. Alles stabil, alles gut. Dann kommt ein unvorhergesehenes Ereignis, der Hirte geht flöten, es gibt eine neue Situation, die Schafe zerstreuen sich, es gibt Veränderungen. Kommen wir in den nächsten stabilen Zustand, allerdings eine Stabilität, die man sich so nicht unbedingt wünscht, die Schafe sind zerstreut. Dann kommt das nächste Ereignis, ein Hirte taucht auf, ein guter Hirte. Und es gibt wieder Veränderungen, Dinge müssen sich neu ordnen und man ist wieder in dieser Position, Hirte mit Schafen. Und diese Geschichte Israels, die dreht sich immer in diesem Kreis. Das können wir uns die erste Runde zum Beispiel komplett im Psalm 78 anschauen. Da geht es los mit dem Auszug aus Ägypten, gestern sehr ausführlich gesehen, und dem Einzug ins gelobte Land. Psalm 78 ab 52. Und er ließ sein Volk ausziehen wie Schafe, und leitete sie wie eine Herde in der Wüste und führte sie sicher, dass sie sich nicht fürchteten, ihre Feinde aber bedeckte das Meer. Und er brachte sie in sein heiliges Land, zu diesem Berg, den seine Rechte erworben hat. Und er vertrieb die Heiden vor ihnen her und teilte ihnen das Erbe aus mit der Messschnur und ließ in ihren Zelten die Stämme Israels wohnen. Dann begegnen ihnen diese Götter der Nationen oder der Nation, die dort wohnte. Geht direkt weiter in unserem Text. Aber sie versuchten Gott, den Höchsten, und waren widerspenstig gegen ihn und bewahrten seine Zeugnisse nicht, sondern sie wichen zurück und fielen ab wie ihre Väter. Sie gingen fehl wie ein trügerischer Bogen. Und sie reizten ihn zum Zorn durch ihre Höhen und zur Eifersucht durch ihre Götzenbilder. Gott hörte es und geriet in Zorn und er verabscheute Israel sehr. Und er verließ seine Wohnung in Silo, das Zelt, das er unter den Menschen aufgeschlagen hatte. Und er gab seine Macht in Gefangenschaft und seine Herrlichkeit in Feindeshand. Er überlieferte sein Volk dem Schwert und war zornig über sein Erbe. Seine jungen Männer verzehrte das Feuer und seine Jungfrauen mussten ohne Brautlieb bleiben. Dann aber wieder der Wendepunkt, wenige Verse später. Und er erwählte seinen Knecht David und nahm ihn von den Schafhürden weg. Als er den tragenden Schafen nachging, holte er ihn, dass er Jakob weiden sollte. David sollte Jakob weiden, sein Volk und Israel sein Erbe. Und er weidete sie mit aller Treue seines Herzens und leitete sie mit weiser Hand. Haben wir schon den ersten Kreis durch. Geht los, alles war gut, Hirte, Mose in dem Fall war da, Schafe waren gut geweidet. Jetzt sind wir wieder in diesem Zustand. Und dann kommen nach David, nach Salomo, verschiedenste Könige. Einige machen es gut, viel mehr machen es nicht so gut. Können wir dann zum Beispiel in Hesekiel weiterlesen. Ich lese aus Hesekiel 34. So spricht der Herr her. Wehe den Hirten Israels, die sich selbst weiden. Sollten die Hirten nicht die Herde weiden? Ihr esst das Fett und kleidet euch mit der Wolle, das fette Vieh schlachtet ihr und die Herde weidet ihr nicht. Die Schwachen habt ihr nicht gestärkt und das Kranke nicht geheilt und das Verwundete nicht verbunden und das Versprengte nicht zurückgeführt und das Verlorene nicht gesucht. All das, was ein guter Hirte tun sollte. Und mit Strenge habt ihr über sie geherrscht und mit Härte. Und so wurden sie zerstreut, weil sie ohne Hirte waren. Und sie wurden allen Tieren des Feldes zum Fraß und wurden zerstreut. Meine Schafe irren umher auf allen Bergen und auf jedem hohen Hügel und über das ganze Land hin sind meine Schafe zerstreut worden. Und da ist niemand, wer nach ihnen fragt, und niemand, wer sie sucht. Gibt es immer wieder Könige, die das versuchen, dann ein Stück weit zu korrigieren. Da wird es dann etwas dünn mit den Hirten und Schafbezügen, wahrscheinlich auch, weil es eben nicht so viele gab. In Jeremia 3 haben wir noch: Ich will euch Hirten nach meinem Herzen geben, die sollen euch weiden mit Erkenntnis und Einsicht. Die Stelle könnte auch auf eine noch spätere Zeit zielen, aber ich habe es jetzt mal hier genommen, einfach so als: Ja, es gibt dann die Hirten, die führen wieder ein Stück zurück. Es gibt viele schlechte Könige, einige gute. Viele schlechte Hirten, einige gute. Und das geht dann immer im Kreis rum und rum. Das ist die Geschichte, wie sie sich abspielt, bis es sich dann leider im ungewünschten, stabilen Zustand stabilisiert. Und dieser Zustand herrscht dann ein paar Jahre zwischen Alten und Neuen Testament, und dann tritt Jesus auf. Und dann sind wir genau in unserem Johannes 10 angekommen. Das ist jetzt die Situation, wo unser Johannes 10 spielt. Jesus wirkt unter seinem Volk. Was ist sein Auftrag? Wir lesen in Markus 6, Parallelstelle. Und als Jesus, oder nicht Parallelstelle, aber andere Stelle, und als Jesus ausstieg, sah er eine große Volksmenge. Und er hatte Erbarmen mit ihnen, denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und er fing an, sie vieles zu lehren. Und was ist sein Auftrag? Den finden wir dann in der Abenteuerland-Geschichte, die jedes Kind kennt, in Matthäus 18, vom verlorenen Schaf. Denn der Sohn des Menschen ist gekommen, das Verlorene zu erretten. Was meint ihr, wenn ein Mensch 100 Schafe hätte und eins von ihnen sich verirrte, lässt er nicht die 99 auf den Bergen und geht hin und sucht das Umherirrende? Und wenn es geschieht, dass er es findet, wahrlich, ich sage euch, er freut sich mehr über dieses als über die 99, die nicht verirrt sind. Ebenso ist es nicht der Wille eures Vaters, der in den Himmeln ist, dass eins dieser Kleinen verloren gehe. Der Auftrag von Jesus, hier sein Wirken auf der Erde, ist völlig klar. Die spannende Frage ist jetzt: Wie gehen die verlorenen Schafe damit um? Und das fasst am besten ein Satz zusammen, den wir ganz am Anfang unserer Johannesreihe hatten. Johannes 1. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Es gab also für Israel die Chance, sich im Gesamten zu Jesus zu wenden, Buße zu tun, wie es immer wieder heißt, auch durch Johannes den Täufer, und ihn als Hirten, als König zu akzeptieren. Aber das haben sie in Summe nicht getan, sondern nur vereinzelt, wie unser Blinder aus dem Kapitel 9. Und so heißt es auch in unserem Text: Er ruft seine Schafe beim Namen und führt sie heraus. Und wenn er seine Schafe herausgelassen hat, geht er vor ihnen her und die Schafe folgen ihm nach, denn sie kennen seine Stimme. Ist auch hier spannend an der Stelle: Wie wird man zu seinem Schaf? Er sagt: Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er gerettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Die Tür. Also auch im griechischen Urtext, habe ich mir sagen lassen, steht da ein bestimmter Artikel. Hier steht nicht: Ja, Jesus ist eine Tür, sondern Jesus ist die Tür. Und da klingt natürlich sofort auch an: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Und das gilt damals wie heute. Und das nimmt jedem Gedanken, man könne auf verschiedene Arten, oder Gott sei ein Berg, den man von verschiedenen Seiten besteigen könne, nimmt es sofort jeglichen Boden. Nur durch Jesus. Die Bibel ist da ganz exklusiv. Und das wollte der Großteil damals aber nicht. Und so musste jetzt Plan B in Kraft treten. Jesus wird gekreuzigt. Die Gemeinde wird gegründet und jetzt geht der Weg mit uns weiter. Und das ist der Zustand, in dem wir uns befinden. Jesus sammelt seine Gemeinde und die Nation lebt in Gottes Ferne. Ist das so? Fragezeichen. Das sei Ferne, würde Paulus sagen. Es gibt diesen Extraweg, dieses Zurückstellen von Israel, aber das ist nicht Plan B. Gott hat von Anfang an die volle Kontrolle. Bei Gott gibt es keinen Plan B. Gott braucht keinen Plan B. Paulus schreibt in Römer 11, was Israel sucht, das hat es nicht erlangt. Die Auswahl, das sind unsere Schafe aus Johannes 10, aber hat es erlangt. Die übrigen aber wurden verstockt, wie geschrieben steht, Gott hat ihnen einen Geist der Betäubung gegeben, Augen, um nicht zu sehen und Ohren, um nicht zu hören, bis auf den heutigen Tag. Dieses Nicht-Annehmen des Messias wurde vorher angekündigt. Auch der Weg des Kreuzes ist nichts, was überraschend kommt. In Jesaja schon lesen wir, Jesaja 53, die ganz bekannten Stellen. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht und als wir ihn sahen, war kein Aussehen, dass wir ihn begehrt hätten. Er war verachtet und verlassen von den Menschen, ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut. Wie einer, vor dem man das Gesicht verbirgt, so verachtet war er. Und wir achteten ihn nicht. Jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott zerschlagen und niedergebeugt. Er war durchbohrt um unserer Übertretung willen, zerschlagen wegen unserer Ungerechtigkeiten. Dann wird angekündigt, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Und Petrus greift es später in Apostelgeschichte 4 direkt auf. Hier geht es um Jesus. Jesus ist dieser Stein, der verworfen wurde und dann zum Eckstein wurde. Es gibt viele, viele andere Stellen und es ist völlig klar, alles läuft nach Plan, nach Gottes Plan. Ja, Israel als Nation lebt momentan in Gottes Ferne. Das ist der Zustand, in dem wir sind. Jesus sammelt seine Gemeinde, Israel ist in dieser Verstockung, aber das ist nicht der Endzustand. Wie lange ist das der Zustand? Finden wir auch im Römer 11. Israel ist zum Teil wieder Verstockung widerfahren, bis die Vollzahl der Heiden eingegangen ist. Und das ist die Phase, die durch Gott gerade vorgesehen ist. Die kann morgen zu Ende sein oder in 50 Jahren. Wir wissen es nicht, aber wir wissen, wie es weitergeht. Weil Gott es geplant hat und genauso durchführen wird. Schon in Psalm 28 bittet David, rette dein Volk, und segne dein Erbe und weide und trage sie bis in Ewigkeit. Und genau dieser Wunsch von David, auch schon vor tausenden von Jahren angekündigt, ich will dich, Jakob, sammeln und zwar ganz sammeln. Ich will den Überrest Israels vollständig zusammenbringen, will sie vereinigen wie die Schafe in der Hürde, wie eine Herde auf ihrem Weideplatz, dass es von Menschen wimmeln soll. Hört das Wort des Herrn, ihr Nationen, und meldet es auf den fernen Inseln und sprecht, der Israel zerstreut hat, wird es wieder sammeln und es hüten wie ein Hirte seine Herde. Der gute Hirte wird regieren. Paulus fragt rhetorisch, hat Gott sein Volk verstoßen? Und antwortet direkt darauf mit, das sei Ferne. Und das ist tatsächlich der Endzustand, auf den es zugeht. Von Gott geplant bis im Detail, seit langem und bis heute auch ausgeführt. Und der Rest wird auch so kommen, bis es dann einen neuen Himmel und eine neue Erde geben wird. Alles läuft nach Plan. Gott hat es im Griff. In Jesaja heißt es, ich verkündige euch von Anfang an das Ende, und von der Vorzeit her, was noch nicht geschehen ist. Ich sage, mein Ratschluss soll zustande kommen und alles, was mir gefällt, werde ich vollbringen. Und jetzt lasst uns nochmal mit diesem Bild des Gottes, der alles, aber auch wirklich alles im Griff hat, zurückkommen auf unseren Text. Und wenn wir da reinschauen, sehen wir dann jede Menge Stellen, wo rauskommt, er ist das, der es im Griff hat. Die Schafe hören auf seine Stimme. Seine eigenen Schafe führt er heraus. Er geht vor ihnen her. Er sagt, ich bin die Tür für die Schafe. Er wiederholt das nochmal. Und dann geht es weiter. Ich bin der Hirte, ich bin der Hirte. Ich kenne die Meinen, ich lasse mein nehmen. Diese muss ich führen. Sie werden meine Stimme hören. Und dann die zwei, die ich besonders stark finde. Am Ende geht um das Leben von Jesus. Niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir aus. Ich habe Vollmacht, es zu lassen und habe Vollmacht, es wieder zu nehmen. Diesen Auftrag habe ich von meinem Vater empfangen. Und dann die Stelle, ich gebe ihnen ewiges Leben und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters reißen. Das finde ich super, also diese Verse sind super. Da wird wirklich deutlich, Jesus gibt das komplett von sich aus. Sein Leben, das ist nicht was, was passiert ist oder wo ihm etwas genommen wird. Das ist der Plan, der durchgeführt wird. Und dann diese absolute Gewissheit der Doppelhand. Niemand wird aus der Hand des Vaters, niemand wird aus der Hand von Jesus gerissen. Vorhin haben wir es auch gesungen, nichts kann uns trennen von seiner Liebe. Er verliert keins seiner Schafe. Und wenn wir jetzt das, was wir heute so hören, versuchen mit dem zusammenzubringen, was wir letzte Woche gehört haben und zusammenführen, merken wir, oh, das sind ja vielleicht zwei Seiten derselben Medaille. Letzte Woche ging es ganz stark um die Frage, wie sollen wir mit Leid umgehen? Wie können wir uns die Hoffnung im Leid bewahren? Mit der Aussage auch, wir sollen nicht wie jene trauern, die keine Hoffnung haben. Eine Seite. Und auf der anderen Seite, der Grund für diese Hoffnung ist, der alles im Griff hat, auch wenn wir es nicht in jeder Situation verstehen. Letzte Woche der Blick aus Sicht des Menschen auf einen Gott, der dir Hoffnung gibt. Heute aus Sicht des Gottes, der dich, wenn du durch diese Tür gegangen bist, sein geliebtes Kind nennt. Denke daran, was der Allmächtige kann, der dir in Liebe begegnet. Und warum sollte dieser Gott, der mit Israel zurechtkommt, nicht auch mit dir das gute Werk vollenden, das er in dir begonnen hat? Wir haben ja einige Verheißungen für diejenigen oder für denjenigen, der durch die Tür geht. Ganz kurz, was heißt dieses durch die Tür gehen? Was bedeutet diese Metapher? Das ist das, was wir als Glauben bezeichnen. Und das ist die Voraussetzung, die einzige Voraussetzung, die es braucht, um diese Verheißungen zu empfangen. Das ist, wie eingangs erwähnt, das Ziel des Johannesevangeliums, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus, der Sohn Gottes ist und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Ganz, ganz herzliche Einladung, das im Gespräch zu vertiefen, wenn du Fragen hast, was es bedeutet, an Jesus zu glauben, durch die Tür gehen, komm auf mich zu, komm auf jemanden zu dem du Vertrauen hast, weil das ist wirklich der entscheidende Gang durch diese Tür, den du in deinem Leben gehen kannst. Und wer durch die Tür geht, bekommt verschiedenste Verheißungen. Er wird gerettet werden, er wird ein- und ausgehen, er wird Weide finden, er wird Leben im Überfluss haben, er hat ewiges Leben, er wird in Ewigkeit nicht verloren gehen, er wird nicht aus der Hand Jesu gerissen werden und er wird nicht aus der Hand des Vaters gerissen werden. Na, zum Ende kommend stecken da für mich zwei große Themen drin, die ich echt wichtig finde. Jesus führt dich in Freiheit und Leben und Lebendigkeit. Und du bist für ewig gerettet und es gibt keinen Grund daran zu zweifeln. Gestern auch in dem Musical sagte Mose auch an einer kritischen Stelle, wo das ganze Ding hätte kippen können: Gott will nicht, dass wir halbwegs zufriedene Sklaven sind. Gott will, dass wir frei sind. Wir sollen frei sein, Leben, Lebendigkeit, Freude im Herrn. Das ist das Programm. Miri und ich waren neulich auf einer Veranstaltung von Creedle, weiß nicht, wer von euch es kennt. Die machen sich so zum Ziel, Menschen digital zu Jesus zu bringen. Und da waren Christen aus unterschiedlichsten Kreisen und es war so eine gute Atmosphäre. Da war dann auch, bin ich einem Adventisten begegnet. Ich weiß nicht mal, was das bedeutet. Darf ich jetzt mit ihm Gemeinschaft haben? Ziehe ich mich dann erstmal zurück, überprüfe alle Positionen oder was, wie gehe ich damit um? Aber da war so eine gute Atmosphäre, so eine Offenheit im Miteinander. Und genau das ist auch die Herausforderung, vor denen die stehen, weil sie theologische Inhalte veröffentlichen. Die können zum Beispiel mal, wie hat Jesus Christus gelebt, in Google eingeben oder so. Da schaffen sie es, gute Inhalte zu präsentieren. Und die stehen natürlich immer wieder vor der Herausforderung, wie bringen wir diese unterschiedlichsten Positionen von den Menschen, die hier zusammenkommen, alle unter einen Hut. Einer der Referenten hat den gemeinsamen Nenner dann für sie genannt. Luther hat mal gesagt, was Christum treibet, was Christus nach vorne bringt. Und sie schaffen es echt wirklich in Lebendigkeit und Freude unterwegs zu sein, trotz teilweise echt unterschiedlicher Ansichten. Und das heißt jetzt nicht, dass es völlig egal ist, was wir denken und sagen, aber ich würde mir echt eine Atmosphäre wünschen, in der wir offen und fröhlich miteinander umgehen und diskutieren. Lasst das Wort Gottes reichlich wohnen unter uns. Und deshalb nochmal herzliche Einladung, diese Woche die nächste Chance. Kommenden Donnerstag, Bible Study. Ich habe mir sagen lassen, es gibt noch Plätze. Ist nicht wie bei Adonia, wir haben noch genug. Und der zweite Punkt: Jesus, der mit Israel ans Ziel kommt, wird auch mit dir ans Ziel kommen. Er wird dich nicht fallen lassen. Nichts kann dich ihm entreißen. Römer 11, heute viel zitiert: Denn Gottes Gnadengaben und Berufung können ihn nicht reuen. Er wird dich durchtragen. Du bist versiegelt mit seinem Geist. Niemand und nichts kann uns trennen von seiner Liebe. Auch die Stellen kennen wir. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer, noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Es gibt keinen Grund, Angst zu haben, ich weiß, durch irgendwelche Sünden oder sonst was da nochmal rausgerissen zu werden. Heißt, wenn wir untreu sind, so bestraft er uns dafür. Nein, es heißt im 2. Timotheus, wenn wir untreu sind, so bleibt er doch treu. Heißt es jetzt, dass wir fröhlich vor uns hin sündigen, wie wir wollen, weil wir haben ja die Gnade? Also wenn das die Konsequenz deines Denkens ist, dann würde ich dich herausfordern und sagen, dann hast du die Liebe Gottes noch nicht ganz ergriffen und das, was er getan hat. Es gibt viele, viele Stellen, wo ganz klar wird, dass wir ihn nachahmen sollen, dass wir ihm ähnlicher werden sollen, dass wir der Sünde gestorben sind. Und wir lesen auch davon in der Philipperstelle, die hatten wir vorhin schon, jetzt lesen wir sie weiter: Verwirklicht eure Rettung mit Furcht und Zittern. Klingt nicht ganz easy, aber wie heißt es weiter über den, der in voller Kontrolle ist? Genau an der Stelle geht es weiter mit: Denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt, nach seinem Wohlgefallen. Gott ist in Kontrolle, alle Zeit, über Israel, über die ganze Welt und über dich. Darin darfst du getrost sein und Leben darf sich entfalten Und Freude, Lebendigkeit darf daraus entspringen. Und zum Abschluss will ich heute nochmal Psalm 23 lesen, wie wir es ja auch letzte Woche gemacht haben. Und lasst ihn uns heute mal von der anderen Seite der Medaille lesen. Nimm wahr, wie Gott als der Handelnde beschrieben wird, wie er derjenige ist, der den Plan vorgibt und durchführt. Und anschließend wollen wir uns dann ein paar Momente Zeit nehmen, das Gehörte für dich zu reflektieren und zu veratmen. Vertraust du, dass Gott auch in deinem Leben in Kontrolle ist? Ein Psalm Davids. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf grünen Auen und führt mich zu stillen Wassern. Er erquickt meine Seele. Er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und wenn ich auch wanderte durchs Tal der Todesschatten, so fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, die trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt. Mein Becher fließt über. Nur Güte und Gnade werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da.